Tagesordnungspunkt. Das ist der Tagesordnungspunkt 41, Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat zum Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel Smart Police, Digitalisierung der deutschen Polizei anschieben. Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten beschlossen. Ich würde die Kolleginnen bitten, möglichst schnell die Plätze einzunehmen oder zu tauschen. Wir sind ziemlich in Verzug. Ich wünsche den FC-Bundestagskollegen, dass sie ins Sommerlager gehen. Ins Trainingslager. So. Und eröffne die Debatte. Das Wort hat als erster Redner für die CDU-CSU-Fraktion Marian Wendt.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Erinnerung, heute ist Freitag, der 25. Juni 2021. Es ist der letzte normale Sitzungstag vor der Bundestagswahl im Herbst. Die Kolleginnen und Kollegen der FDP legen uns das Thema Digitalisierung der Polizei ans Herz. Dafür vielen Dank, denn die Polizei braucht unsere Unterstützung. Ihr Motiv für diesen Antrag ist aber durchsichtig. Ihnen geht es nach meinem Ermessen nur um das Erhaschen von ein paar Wählerstimmen und nicht um die wirkliche Verbesserung der Polizeiarbeit. Denn wenn es Ihnen um die Sache gehen würde, hätten Sie diesen Antrag nicht schon mehrmals geschoben und hätten heute im Bundesrat für das Bundespolizeigesetz gestimmt. Sie finden nun, dass es einen kompletten Neustart bei der Digitalisierung der Polizei braucht und fordern das mit populistischer Feder. Liebe Freunde der FDP, was die Polizei zunächst vor allen Dingen braucht, ist aber Vertrauen und Unterstützung. Wir alle wissen hier, dass Ihre Partei, meist gemeinsam mit den Grünen und anderen linken Kräften, eher auf Misstrauen und unberechtigte Kritik gegenüber der Polizei setzt. Sie stimmten gegen das Bundespolizeigesetz. Sie sind gegen die Quellen-TKÜ. Sie stellen sich schon gegen die kleinsten notwendigen technischen Anpassungen an das 21. Jahrhundert bei der Polizei. Wenn Sie wirklich die Polizei unterstützen wollen, dann setzen Sie sich für die bessere technische und rechtliche Ausstattung der Polizei gemeinsam mit uns als Union ein. Wieso erschweren Sie die Überwachung und Kontrolle von Gefährdern und Terroristen? Wieso meinen Sie, dass die Polizei unbegründet Bürger überwachen würde? Aus meiner Sicht schwächen Sie mit Ihrem Verhalten die Polizei und gefährden die Sicherheit im Land. Ziehen Sie also Ihren Antrag zurück und machen Sie sich ehrlich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, am heutigen Freitag, den 25. Juni, ist auch mein letzter normaler Sitzungstag als Abgeordneter des Deutschen Bundestages. Wie einige von Ihnen wissen, werde ich nicht wieder für den 20. Deutschen Bundestag kandidieren. Gestatten Sie mir deswegen aus Anlass dieser letzten Rede ein paar Gedanken grundsätzlicher Natur. Das Thema innere Sicherheit, und da schließt sich auch der Kreis zu diesem Antrag, ist schon seit jeher mein Herzensthema und mir quasi auf den Leib geschneidert. Mein Vater ist Polizeibeamter und war in verschiedenen Verwendungen für unser Land tätig. Bei mir in Torgau war die Polizei allgegenwärtig. Selbstverständlich trafen sich die Kolleginnen und Kollegen am Geburtstag bei uns zu Hause oder ich war mit auf dem Revier. Sicherheit und die Polizei war immer das Thema. Auch meine Schwester hat dies geprägt. Sie arbeitet heute bei der Bundespolizei in Dietz. Als aktiver THW-Helfer schließt sich nun der Kreis von der Polizei zu den ehrenamtlichen Sicherheitsbehörden für mich. Aus all diesen Prägungen, aber auch aus eigener Überzeugung sage ich deshalb, Sicherheit ist nicht alles, aber ohne Sicherheit ist alles nichts. Diesen Grundsatz müssen wir uns bewahren, denn ein Staat, der seine Bürger nicht schützen kann, ist kein Staat mehr. Sicherheit ist die Grundlage für gute Bildung, Gesundheit und wirtschaftliches Wachstum. Ein starker Staat aus meiner Sicht Grundvoraussetzung für Wohlstand, Innovation und Zukunftsfähigkeit. Zusammen haben wir deshalb in den letzten acht Jahren sehr viel für die Sicherheit im Land erreicht. 7.500 neue Stellen bei der Bundespolizei, weitere Zuwächse bei den Polizeien der Länder, beim BKA, beim BfV, im Bereich der Verteidigung und vieles weitere mehr. Auch die Novellierung des THW-Gesetzes im letzten Jahr war für mich auch ein persönlicher Erfolg, auf den ich sehr stolz bin. Im letzten Jahr hatte das THW so viele Einsätze wie noch nie, und das lag nicht nur an der Pandemie, sondern vor allem auch an der neuen Rechtslage. Vielen Dank an alle, die daran mitgewirkt haben. Es braucht aber noch mehr als nur Gesetze und Geld für die innere Sicherheit. Es braucht eine gesellschaftliche Akzeptanz für die Polizei und Sicherheitsbehörden, insbesondere auch für die Kameraden und Kameraden im Rettungsdienst, der Feuerwehr und im THW. Wir müssen als Gesellschaft insgesamt erkennen, dass ohne die Menschen in Uniformen und Einsatzanzügen keine Sicherheit gewährleistet werden kann. Da hilft kein Geld der Welt. Und deswegen ist es mein Appell, dass wir uns demonstrativ und geschlossen hinter dieses Engagement stellen. Stärken wir unseren Polizisten, Soldaten, gerade heute haben wir von dem schrecklichen Ereignis in Mali gehört, den Kameraden der Feuerwehr, den Helfern des THW und dem Rettungsdienst den Rücken. Es ist für mich immer noch unverständlich, wenn in der Rigaer Straße Steine auf Beamten geworfen und Barrikaden angezündet werden. Es ist für mich nicht hinnehmbar, wenn in Leipzig an einem normalen Tag ein Rettungswagen in Clara Park von angeblich Feiernden angegriffen werden oder wenn Reichsbürger mit Waffengewalt Polizisten bedrohen und sogar auf sie schießen. Gegen all diese Gewalt müssen wir wachsam sein und ihre Bekämpfung in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen. Innere Sicherheit gehört nicht in die politische Schmuddelecke, sondern muss an erster Stelle hier im Bundestag stehen und bleiben. Ich sehe aber auch Nachholbedarf bei uns hier im Hause und in den Ministerien. Um nämlich zu verstehen, was Polizisten, Einsatzkräfte und Soldaten brauchen, empfehle ich, dass jeder Minister, Staatssekretär und auch die Kollegen Abgeordneten, die im Bereich der inneren Sicherheit oder äußeren Sicherheit Verantwortung tragen, mindestens einmal die Grundausbildung bei der Bundeswehr, in Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst oder THW absolvieren. Es ist essentiell, dass Entscheider wissen sollten, wie Einsätze und die Menschen in den Einsätzen denken, arbeiten und wie das Zusammenspiel im Gefüge der Sicherheitsbehörden funktioniert. Nur so verstehen wir, welche Anforderungen und Bedarfe bei Material, Recht oder anderer Unterstützung notwendig sind. Als Präsident der THW-Bundesvereinigung habe ich, leider durch die Pandemie verzögert, die Grundausbildung zum THW-Helfer absolviert und auch die Prüfung bestanden. Was ich vorher nur von Gesprächen kannte, erlebte ich in Ausbildung und Einsatz. Nun hat man ein noch tieferes Verständnis vom Aufbau der Sicherheitsbehörden, von Einsatzzwängen und den Belastungen der haupt- und ehrenamtlichen Kräfte. Es macht einen Unterschied aus meiner Sicht, wenn man über Ausstattung debattiert und man selbst mal Schere Spreizer bediente, einen Einsatzort ausleuchtete oder auch einen Rettungskorb getragen hat. Es braucht mehr Verantwortliche aus Politik und Verwaltung, die sich dieses Wissen aneignen. So kann ein tiefes Verständnis für die Arbeit der Sicherheitskräfte entwickelt werden. Dann steht in der Debatte auch die fachliche Perspektive über dem Sicherheitspopulismus. Und vielleicht würden dann auch FDP und Grüne zu anderen differenzierten Positionen in diesem Themenfeld kommen. Weil ich weiß, welche Belastungen insbesondere die Ehrenamtler schultern, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Menschen bedanken, die sich für unser Land Verantwortung im Einsatz übernehmen und tragen, die täglich ihren Kopf für uns hinhalten. Insbesondere bedanke ich mich bei meinen Kameraden und Kameraden aus dem THW, die mich so herzlich empfangen und schnell in die große THW-Familie aufgenommen haben. Wir haben hier einen besonderen Schatz, den wir als Parlamentarier in besonderer Art und Weise pflegen müssen. Mein Appell daher, gehen Sie im Sommer in die Ortsverbände. Wir haben gute Beziehungen zwischen Parlament und THW. Pflegen Sie diese weiterhin, hören Sie vor Ort zu, schauen Sie sich die Arbeit an und unterstützen Sie die Helferinnen und Helfer dort, wo es notwendig ist. Ich darf mich auch abschließend bei Ihnen allen, besonders meiner Fraktion, für das gute kollegiale Miteinander über Parteigrenzen hinweg bedanken. Als Vorsitzender des Petitionsausschusses habe ich gelernt, dass man oft gemeinsame Ziele hat, auch wenn man unterschiedlichen Fraktionen angehört. Man denkt ähnlich, und es gibt sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die alle das gleiche Ziel haben, sich zum Wohl der Menschen einzusetzen. Ich finde es beeindruckend, dass miteinander gute Verbindungen über alle Fraktionsgrenzen hinweg entstanden sind, und hoffe und wünsche mir, dass wir diese auch weiterhin pflegen. Und ich darf dazu sagen, ganz persönlich hat mich heute die Nachricht gefreut, als ich hörte, dass Präsidentin Roth heute den Vorsitz hat während meiner Rede. Ich glaube, wir haben eine gute Beziehung in den letzten Jahren entwickelt und ich freue mich schon auf unseren kleinen Ausflug nach Prag. Vielen Dank. Tja, einen Dank möchte ich auch an all meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Büro richten. Sie haben mich als Chef nicht nur getragen, sondern auch ertragen. Sie standen mir mit Rat und Tat zur Seite. Sie waren offen und ehrlich, wenn Sie anderer Meinung waren oder ich mich mal verrannt hatte. Zum Schluss einen Gruß und lieben Dank an meine Familie. Ich wäre nie in den Deutschen Bundestag eingezogen, wenn es nicht die Unterstützung durch meine Eltern gegeben hätte, die mich ermutigt und tatkräftig unterstützt haben. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, als wir im Wahlkampf 13 zusammen im heimischen Wohnzimmer mit den Helfern saßen, Kaffee getrunken und hunderte Kaffeebecher mit meinem Logo beklebt haben. Ohne die Unterstützung der Familie ist es schwer möglich, sein Mandat vollumfänglich und gut auszufüllen. Viel zu selten habe ich mich im Alltag dafür bedankt. Deshalb danke. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als jemand, der 1985 in der ehemaligen DDR geboren wurde, ist es für mich nicht selbstverständlich, Abgeordneter im gesamtdeutschen Bundestag sein zu dürfen. Dass ich einmal hier in West-Berlin im freien und wiedervereinigten Deutschland stehe, war für meine Familie undenkbar. Es schien unmöglich. Es zeigt aber, dass wir als engagierte Menschen unser Schicksal selbst in die Hand nehmen können. Seien wir also weiter noch offen, mutig und engagiert. Setzen wir uns für die Freiheit ein. Den Abgeordneten des 20. Deutschen Bundestages wünsche ich dabei für diesen Kampf für die Freiheit weiterhin alles Gute, viel Kraft, gottesreichen Segen. Ich freue mich nun, zusammen mit meiner Lebensgefährtin einen neuen Weg gehen zu dürfen und in einen neuen, lebendigen Lebensabschnitt zu starten. Als politischer Mensch werde ich Ihre Arbeit im Interesse Deutschlands und Europas weiter eng und offen begleiten. Deshalb sage ich heute nicht Ade, sondern auf Wiedersehen. Vielen Dank.
Lieber Marian Wendt, Ihnen von Herzen Dank für Ihre Politik, die Sie immer mit großem Herzblut gemacht haben, auch in der Streitbarkeit. Also mit Ihnen kann man sich wirklich streiten, betteln. Da gibt es auch genug Grund dafür. Danke für einen streitbaren Innenpolitiker. Dankeschön im Namen des Hauses für Ihre wirkliche Leidenschaft, mit der Sie den Vorsitz des Petitionsausschusses gemacht haben. Wir haben das ja in einer sehr intensiven Debatte noch gar nicht so lange her erlebt, wie dieser Petitionsausschuss unter Ihrem Vorsitz sehr, sehr nah an den Menschen in unserem Land Politik erlebt und Politik mit beeinflusst und gestalten kann. Danke für Ihr Engagement für das Technische Hilfswerk. Ich wünsche Ihnen wirklich von Herzen, dass Sie einen wirklich spannenden neuen Lebensabschnitt jetzt beginnen mit Ihrer Liebsten. Und ich freue mich auch auf Prag. Und da werden wir dann streitbar uns auseinandersetzen über innere und andere Sicherheiten und sonst irgendwas. Und wir werden auch ein Bierchen miteinander genießen. Vielen herzlichen Dank. Ihnen alles, alles Gute. Das nennt man parteiübergreifend. So, nächster Redner für die AfD-Fraktion, Dr. Michael Espendiller.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, liebe Zuschauer im Saal und bei YouTube und natürlich liebe FDP. Wir sind ja von Ihnen viel gewohnt, aber mit diesem Antrag haben Sie dieses Mal wirklich den Vogel abgeschossen. Denn er ist derart undurchdacht und verantwortungslos, dass er in seiner Wirkung regelrecht zerstörerisch wäre. Sie wollen mit diesem Antrag die Digitalisierung der Polizei vorantreiben. Und ich kann Ihnen gleich sagen, dass wir als AfD uns bei diesem Antrag nur deshalb enthalten, weil wir die Grundintention ja durchaus teilen. Auch wir wollen leistungsstarke Polizeibehörden, die kriminellen Strukturen technisch auf Augenhöhe begegnen und so die Sicherheit und Gerechtigkeit in diesem Land sicherstellen können. Aber Ihr Antrag würde entweder in das totale Chaos oder direkt in einen technisch hochgedopten Polizeistaat führen. Genau das haben Ihnen die Sachverständigen in der öffentlichen Anhörung zu diesem Antrag auch gesagt. Das war eine regelrechte Klatsche für Sie und ich verstehe gar nicht, warum Sie den Antrag hier noch einreichen. Worum geht es? Wenn wir die Polizeiarbeit digitaler gestalten wollen, dann handelt es sich dabei um eine Operation am offenen Herzen. Alles, was wir dort ändern wollen, geschieht beim laufenden Betrieb. Das heißt, die Anwender müssen ordentlich geschult sein und die Technik darf auf keinen Fall ausfallen. Die Funktionsfähigkeit unserer Sicherheitsbehörden muss jederzeit gewahrt sein. Ansonsten handeln wir uns unkalkulierbare Sicherheitsrisiken ein. Diesem Umstand trägt Ihr Antrag in keiner Weise Rechnung und bereits das macht ihn verantwortungslos. Doch es geht weiter damit, dass Sie sich in Ihrem Antrag unsere föderale Sicherheitsarchitektur von der technischen Seite her faktisch komplett abschaffen wollen. Sie wollen eine zentralistische IT-Struktur schaffen, mit der sämtliche Polizei- und Justizbehörden auf einer gemeinsamen Arbeitsoberfläche agieren und Zugriffe auf Informationen und Daten wie Bonbons verteilt werden, ohne jede Kontrollinstanz und ohne jede Sanktionsmöglichkeiten. Bereits heute haben wir in diesem Bereich aber Probleme. Der Sachverständige Professor Dr. Aden hat dazu ausgeführt, ich zitiere, es wurde deutlich, dass nicht immer nachvollziehbar ist, wer aus welchen Gründen Daten aus polizeilichen Systemen abfragt und nutzt. Ich zitiere weiter, immer wieder kommt es vor, dass mehrere Bedienstete unter derselben Kennung in polizeilichen Systemen arbeiten, obwohl dies bereits heute nach den innerdienstlichen Regelungen unzulässig sein sollte. Das heißt, hier haben wir als Gesetzgeber jetzt schon einen dringenden Handlungsbedarf, wenn wir den Datenschutz und die Bürgerrechte ernst nehmen wollen. Auch dazu von der FDP kein Wort in dem Antrag. Und stattdessen setzen Sie sogar noch einen drauf und wollen den Behörden noch mehr unkontrollierte Befugnisse geben. Aber das kommt sogar noch schlimmer. Sie wollen im Handstreich die Nutzung von KI-Systemen verordnen, von denen wir nach heutigem Stand wissen, dass sie teils zu falschen Verdächtigungen und einem steigenden Risiko rechtswidriger Maßnahmen führen. Diese Systeme sind bisher weder für die anwendenden Polizeiorgane noch für die Bürger nachvollziehbar. Einer der Sachverständigen hat zu Recht gesagt, dass es eine Blackbox ist. Und auch da sind wir in einem Punkt uns nicht einig. Wir müssen nämlich eins beachten, die mangelnde Transparenz. Die Bürger müssen verstehen, warum und auf welcher Grundlage Polizei und Sicherheitsbehörden agieren und Entscheidungen treffen. Und schließlich geht es ja auch noch um die Waffengleichheit. Die Bürger wollen keinen übermächtigen Polizei- und Überwachungsstaat, dem sie sich ausgeliefert fühlen. Gerade auf Seiten der Rechtsbeistände von Angeklagten und bei Richtern muss eine umfassende Nachprüfbarkeit der Rechtmäßigkeit der erhobenen Vorwürfe möglich sein. Und ob es bei den Ermittlungen geltendes Prozessrecht eingehalten wurde. Viele Erfahrungen aus dem Einsatz von KI-Lösungen bei der Polizeiarbeit stammen aus dem angloamerikanischen Raum, wo die Rechte von Angeklagten mit einem sehr strengen Früchte des Verbotenen Baumes-Regelung geschützt werden. Die haben wir in Deutschland in dieser Form nicht und haben hier insofern das Problem, dass wir bald ein Missverhältnis beim Grundsatz des fairen Verfahrens haben. Ich könnte jetzt hier noch viel reden, möchte das aber nicht. Ich möchte daher für Ihre Aufmerksamkeit danken, liebe Kollegen. Und eine wichtige Sache möchte ich noch loswerden. Georg Thiel ist heute seit 4 Monaten im Gefängnis wegen nicht gezahlter Rundfunkbeiträge. Das ist absolut unverhältnismäßig. Also lassen Sie Georg Thiel frei, Herr Buruk.
Dankeschön. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Susanne Mittag.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, erster Punkt habe ich schon mal reingeschrieben. Sie sind schon mal gar nicht im Thema. Das ist schon ziemlich erschreckend. Zweiter Punkt, jetzt fangen wir inhaltlich mal an. Ja, jetzt geht es um den FDP-Antrag, ob mit Smart Germany, Smart Farming oder Smart Police. Die FDP möchte so viel smarter werden, hört sich alles super an, aber so schön und innovativ diese Worthülsen klingen, entscheiden sollten aber schon mal die realistischen Schritte der Entwicklung und Umsetzung sein. Und das hört sich vielleicht nicht ganz so cool an, ist aber die Lebensrealität. Trotzdem bin ich ganz froh über Ihren Antrag, denn es gibt doch die Möglichkeit, den tatsächlichen Sachstand zu diesem Thema noch deutlich zu machen. Eine gute Gelegenheit gab es kürzlich anlässlich der Anhörung zu diesem Thema im Deutschen Bundestag. Da waren auch einige nicht dabei, die offensichtlich daraus zitieren. Und da wurde auch der offenbar von vielen unterschätzte Umfang dieses ganzen Projekts richtig deutlich. Bundes- und 16 Landessysteme im Vorgangssachbearbeitungsbereich gilt es anzupassen. Und Föderalismusdebatten und Föderalismusentscheidungen und sowie damit verbundene Schwierigkeiten, die dürften ja inzwischen allen bekannt sein. Dazu gehören 6.000 Begrifflichkeiten, die in die Systeme eingegeben werden. Und die Definitionen müssen einheitlich sein. Das sind sie nicht überall. Ich erinnere nur an die Debatte, was ist ein Gefährder? Da gab es unheimlich unterschiedliche Definitionen. Und das hat alles Auswirkungen auf Ermittlungen und Aussagekraft, auch auf Statistiken, sowie zukünftig unseren periodischen Sicherheitsbericht, auf den wir zwar althergebracht, aber trotzdem aktuell immer noch warten. Und eigentlich, Herr Mayer, wollten wir den hier debattieren, aber immer noch nicht gekommen. Das ist sehr schade, das war versprochen und das, finde ich, wäre gut gewesen, wenn man das eingehalten hätte. Man ist von der Anpassung von ca. 200 Systemen bundesweit ausgegangen. Es sind 400 Systeme. Und das alles möglichst zügig, mit Tausenden von Außenstellen, nicht nur Gebäude, sondern auch Fahrzeuge, mit Europol-Anbindung, Hacker- und Diebstahlsicher und alles im laufenden Betrieb. Und ein nicht zu unterschätzender Aspekt, dass ca. 300.000 Beamte und Beamtinnen, Verwaltungsangestellte und Verwaltungsmitarbeiterinnen müssen sich umstellen, neu einarbeiten. Und das sind nicht alles Jungdynamiker von der Polizeischule, das geht vom Alter 18 bis über 60. Realistisch gesehen müsste eigentlich schon 2016 klar gewesen sein, das lässt sich in 4 Jahren nicht schaffen. Das funktioniert nicht. Und deswegen ist das mit dem Polizei 2020 natürlich ein bisschen irreführend. Trotzdem geht es gut voran. Die föderalen Einigungen sind vorhanden. Und für die fachliche Unterstützung des Programms Polizei 2020 wurde das Kompetenzcenter Fachlichkeit, genannt CCF, mit Beamten aus allen Bundesländern und des Bundes geschaffen, damit eine anständige Vernetzung da ist, angedockt an die Zentralstelle des BKA. Es werden im laufenden Betrieb schon die Systeme umgestellt, derzeit im zweistelligen Bereich. Und bei jeder Anpassung muss auf die Auswirkungen der anderen noch laufenden Systeme ja geachtet werden. Die dürfen ja auch nicht abstürzen. In circa 6 bis 8 Jahren dürfte die Struktur stehen und sie wird immer weiterentwickelt werden. Dieses Projekt ist sozusagen nie zu Ende. Weder bei der Bearbeitung, Auswertung, Speicherung noch bei der Verbesserung der Anwendungspraxis es wird immer eine Weiterentwicklung gehen. Und allein im Bereich der digitalen Spurensuche, Auswertung und Sicherung hat dieser Bereich schon massiv zugenommen und wird in den nächsten Jahren so richtig noch zunehmen. Die Forderungen im Antrag sind daher weitgehend überholt, sei es bei den digitalen Mitteln, bei jedem Arbeitsprozess, gemeinsame Arbeitsoberfläche, Vernetzung der Sicherheitsorgane mit der Justiz und einiges mehr läuft. Aber es ist doch schön, dass die Sorgen der FDP damit unbegründet sind. Und wir konnten uns inzwischen alle informieren, wie es tatsächlich weitergeht. Es ist wirklich ein Systemwechsel der Sicherheitsbehörden, den wir wirklich natürlich weiter intensiv begleiten werden. Da kann auch jede Menge passieren, damit er nämlich nicht ins Stocken kommt, sei es durch finanzielle oder organisatorische Probleme. Und das sollte im Interesse von uns allen sein. Aber nicht mit einem überholten Antrag. Und deswegen lehnen wir ihn leider ab. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Susanne Mittag. Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Benjamin Strasser.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, stellen Sie sich vor, ein Bürger wird auf seinem Smartphone mit Hassnachrichten überflutet, er wird genötigt oder gedroht und er geht zu seiner Polizeidienststelle und möchte diese Straftaten anzeigen. Dort erlebt er allzu oft Folgendes. Die Polizei vor Ort ist nicht in der Lage, die Nachrichten dieses Mobiltelefons in eine digitale Beweissicherung zu überführen oder irgendwie zu verakten. Was passiert ist, dass dieses Smartphone auf einen Fotokopierer gelegt wird und abkopiert wird, um es dann zu den Akten zu nehmen. Das ist kein fiktives Beispiel, das ist ein Beispiel aus der Anhörung, die uns ein ehemaliger Präsident eines Landeskriminalamts so geschildert hat. Das ist die Realität, Frau Mittag, in Deutschland. Oder ein anderes Beispiel. Wir haben es regelmäßig mit bundesweiten Einsatzlagen zu tun, Demonstrationsgeschehen, wo Polizeien unterschiedlicher Länder miteinander einen Einsatz bewältigen sollen. Und aufgrund von unterschiedlichen Messenger-Lösungen, die nicht miteinander kompatibel sind, ist es nicht möglich, digital ein Einsatzgeschehen miteinander zu bewältigen. Die Kolleginnen und Kollegen, die Beamten vor Ort sind nicht mal in der Lage, verschlüsselte Messenger wie Threema oder andere auf ihrem Dienstgerät zu installieren, weil das nicht geht, und sind darauf zurückgeworfen, verbotenerweise WhatsApp zur Kommunikation zu nutzen, wo Daten von Bürgerinnen und Bürgern auf amerikanischen Servern landen. Das ist unverantwortlich und dieser Zustand muss abgestellt werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und lieber Marian Wendt, du bist wirklich ein cooler Typ. So habe ich dich erlebt in den 4 Jahren. Aber der erste Teil deiner Rede hat das ganze Dilemma eurer Innenpolitik noch mal auf den Punkt gebracht. Ihr seid immer sofort dabei, wenn es geht, neue Überwachungsbefugnisse einzuführen. Und ihr stellt euch nicht die Frage, was da technisch geht und wer davon alles betroffen ist. Aber wenn es darum geht, dass Polizeibeamte mit den jetzigen Befugnissen schlicht und einfach ihren Job machen sollen, da wird still. Und da sieht man von eurem Handeln wenig. Und das ist ein bedauerlicher Zustand. Und liebe Kollegin Mittag, ja, die Saarbrücker Agenda 2016, das waren Leitlinien, das war ein erster Schritt. Und Polizei 2020 ist durchaus ein Projekt, das man begrüßt, auch wenn vielleicht der Arbeitstitel eher Polizei 2030 hätte lauten sollen. Es ist geschenkt. Aber was verfolgt Polizei 2020? Wir wollen ein gemeinsames Datenhaus schaffen. Das ist Polizei 2020. Das ist die Grundlage von Digitalisierung, aber es ist nicht die Digitalisierung. Und deswegen ist mit Polizei 2020 der Digitalisierungsprozess auch nicht abgeschlossen, sondern wir müssen uns in diesem Haus fragen, welchen Rechtsrahmen wir setzen für eine verlässliche und verbindliche Digitalisierung in der Polizei über Polizei 2020 hinaus. Und deswegen schlagen wir Ihnen in unserem Antrag einen echten Digitalpakt für die Polizei vor, einen Staatsvertrag zwischen Bund und Ländern, der zum einen eine solide Finanzierung sichert, dass Digitalisierung eben nicht von Kastenlage einzelner Bundesländer abhängig ist, eine entsprechende technische Ausstattung in allen Bundesbehörden und bei der Bundespolizei, beim Bundeskriminalamt, da ist eben nicht alles gut, so wie Sie es dargestellt haben. Wir brauchen gemeinsame Standards für die Software, Entwicklung, Privacy by Design, Privacy by Default. Wir brauchen Berechtigungszugriffe. Das ist anders als der Kollege der AfD, wie es hier dargestellt wird. Das steht in unserem Antrag. Und wenn Sie diesen Digitalpakt nicht wollen, dann lassen Sie es zu, dass weiterhin ein digitaler Flickenteppich in Deutschland vorherrscht. Und das können wir nicht verantworten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist heute die letzte innenpolitische Debatte dieser Bundesregierung. Und vielleicht kann ich noch kurz Bilanz ziehen von 16 Jahren unionsgeführter Innenpolitik.
Nee, das dauert zu lang, die Bilanz.
Das ist bedauerlich, aber ich sage Ihnen, nie gab es mehr zu tun im Bereich der inneren Sicherheit und wir nehmen uns das im Herbst vor. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, Benjamin Strasser. Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die Fraktion Die Linke, Dr. André Hahn.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, bei aller sonstigen Kritik an der Politik im Sicherheitsbereich, zum Beispiel wenn es um immer größere Eingriffe in Bürgerrechte für Polizei und Geheimdienste geht, was wir ablehnen, steht auch für die Linke außer Zweifel, dass die Polizei in diesem Land personell und technisch gut ausgestattet sein muss. Personell hat sich in den zurückliegenden Jahren bereits einiges getan. Im technischen Bereich sind wir zum Teil noch ein Entwicklungsland. Der Antrag der FDP ruft viele wichtige Themen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Polizeiarbeit auf, lässt aber auch Fragen offen und befasst sich leider so gut wie gar nicht mit der Wechselwirkung von Digitalisierung und Polizeiarbeit. Ja, auch wir wünschen uns eine größere Interoperabilität in der technischen Ausstattung der Polizei. Die vorhandenen Systeme sollten in der Tat in der Lage sein, möglichst bruchlos zusammenzuarbeiten, was natürlich voraussetzt, dass die Polizei überhaupt im notwendigen Umfang über digitale Geräte verfügt. Was ich allerdings im Antrag der FDP vermisse, ist eine kritische Auseinandersetzung mit der vor allem in Innenministerien und Polizeiführung vorherrschenden Wunschvorstellung, dass alle irgendwo bei der Polizei abgelegten Informationen auch immer und überall zur Verfügung stehen müssten. Dazu sagt die Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder mit Blick auf das Projekt Polizei 2020, dass präzise zwischen den verschiedenen Verarbeitungszwecken, Aufgabenerfüllung, Dokumentation und Vorsorge getrennt werden muss. Daher muss beim rechtlichen Rahmenwerk noch nachgesteuert werden, denn für eine konkrete Aufgabe oder Dokumentation, wo man Daten gespeichert hat, dann dürfen diese Daten nicht pauschal in einen riesigen Pool überführt werden, um sie dann unabhängig vom ursprünglichen Speicherungszweck für jedwede Recherche zu nutzen. Genau in diese Richtung, meine Damen und Herren, geht aber das Programm Polizei 2020. Es scheitert bislang am Wesentlichen an dem Wildwuchs bei Datenbanken und Anwendungen sowie inkompatibler Software. Ein weiterer Punkt aus dem Antrag der FDP, zu dem ich hier nur ganz kurz etwas sagen kann, betrifft den Einsatz der künstlichen Intelligenz. Hier möchte ich an den Hinweis des Sachverständigen Dr. Eckbert von der Universität Bielefeld erinnern, der davor warnt, dem Trugschluss zu verfallen, dass digitale Technologien per se eine effektivere Polizeiarbeit ermöglichen. Vielmehr sei die Einführung von digitalen Technologien stets mit Risiken verbunden. Und das muss man ernst nehmen. Ich weise zum Beispiel darauf hin, dass es Studien gibt in den USA, dass von Richterinnen und Richtern verwendete automatisierte Entscheidungshilfen, künstliche Intelligenz, insbesondere schwarze Menschen, benachteiligen. Und das wollen wir ausdrücklich nicht. Und all diese Fragen bleiben aus Sicht der Linken im FDP-Antrag unterbelichtet, weshalb wir uns trotz unbestritten auch richtiger Ansätze enthalten werden. Letzte Bemerkung, Frau Präsidentin. Der FC-Bundestag hat Ende August noch 3 Länderspiele gegen Österreich, Finnland und die Schweiz. Drücken Sie uns alle die Daumen. Herzlichen Dank.
Das tue ich ganz sicher, lieber Dr. André Hahn. Letzte Rednerin in dieser Debatte, Dr. Irene Mihalic für Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, maßgeblich für den Erfolg von polizeilichen Ermittlungen ist es selbstverständlich, gewonnene Informationen richtig zu verarbeiten, damit Personen identifiziert und auch Tatnachweise geführt werden können. Dafür ist natürlich das nahtlose Zusammenwirken von informationstechnischen digitalen Systemen besonders wichtig. Und auch die sonstigen digitalen Anwendungen der Polizei müssen letztlich dazu dienen, die polizeiliche Arbeit zu erleichtern und effizienter zu machen und nicht zu verkomplizieren. Ein mangelnder Datenaustausch und fehlende Informationen können schwere Folgen für die Ermittlungsarbeit nach sich ziehen. Doch wer jetzt glaubt, dass es einfach nur darum geht, möglichst viele Daten zu sammeln, hat Grundlegendes auch rechtsstaatlich nicht verstanden. Zum einen ist die Datenqualität entscheidend, denn wenn die erfassten Daten bereits fehlerhaft sind, dann kann die Datenanalyse daraus ja auch nur fehlerhaft sein. Und auch die technischen Möglichkeiten wie die Anwendung von künstlicher Intelligenz dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass es am Ende des Tages auf ausreichend qualifiziertes Personal ankommt, also Personal, das die Systeme beherrscht und die Ergebnisse auch entsprechend interpretieren kann. Daher müssen wir in die Aus- und Fortbildung und in die Förderung auch von Fachkarrieren investieren. Bei der Entwicklung von selbstlernenden Systemen muss es aber auch eine Technologiefolgenabschätzung geben, um die Chancen, mögliche Gefahren und vor allen Dingen auch die Grenzen dieser Systeme frühzeitig zu erkennen. Das ist ein Grundsatz, den die FDP in ihrem Antrag leider nicht erwähnt. Digitalisierung first, Bedenken second darf nicht die Devise sein, wenn es um die Verwendung höchst sensibler und personenbezogener Daten geht, meine Damen und Herren. Dazu gehört zum Beispiel, dass Daten von Zeugen und Hinweisgebern konsequent von Daten von Tatverdächtigen unterschieden werden müssen. Noch dringlicher ist aber, dass wir insgesamt in die IT-Infrastruktur bei der Polizei investieren. Den meisten Polizistinnen und Polizisten stehen nicht einmal mobile Endgeräte wie Laptops, Tablets oder Smartphones zur Verfügung. Und wenn es sie dann doch gibt, dann sind sie im Alltag oft nicht zu gebrauchen, weil die Anwendung einfach Probleme macht. Das führt im Polizeialltag in erster Linie zu enormen Effizienzverlusten, anstatt die Arbeit zu erleichtern, wenn zum Beispiel Protokolle vor Ort handschriftlich erfasst und anschließend im Büro erst noch aufwendig abgetippt werden müssen oder wenn sich zwei Polizisten an der Autobahnraststätte treffen, um eine Festplatte mit wichtigen Daten zu übergeben, anstatt sie digital übertragen zu können. Oder das Beispiel mit dem Kopierer hat Benjamin Strasser gerade genannt, das ist ungefähr so sinnvoll, wie eine E-Mail auszudrucken und per Fax zu verschicken, aber leider immer noch Alltag. Und die Aufgaben, die vor uns liegen, und das zeigen all diese Beispiele, sind enorm, und das aktuelle größte IT-Projekt Polizei 2020 steckt auch leider noch in den Kinderschuhen, obwohl der Name etwas anderes suggeriert. Aber die rechtsstaatlich organisierte Digitalisierung der Polizei ist eine der wichtigsten Aufgaben für die kommende Wahlperiode, der wir uns gemeinsam widmen müssen. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, Dr. Irene Mihalic. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat zum Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel Smart Police – Digitalisierung der deutschen Polizei anschieben. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 30608 den Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 27172 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dankeschön. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen der SPD und der CDU/CSU. Dagegen gestimmt hat die FDP. Enthalten haben sich die Fraktionen der Linken, der Grünen und der AfD.